Hallo zusammen. Wir hören jetzt elektronische Schlüsselprofilfräsen. Mach deine Schlüsselrohlinge doch selbst. Mit AF-Guy.
Ja. Ich finde es super, so zahlreich erschienen. Heute mal wieder, statt diesem ganzen Wohnmüllgeraffel, einfach mal wieder ein Talk über mechanische Sicherungstechnik. Mein Nickname ist RF-Guy. Wer mich nicht kennt, ich bin eigentlich im Chaos seit 20 Jahren unterwegs. Diverseste mechanische, elektronische Zutrittssysteme haben wir uns angeguckt und hinter den Rock geguckt und was da so alles drin ist. Ich beschäftige mich seit ich mich in der Naht mit 15 war, wie man Schießanlagen anguckt und es ist halt schon schön, wenn man da überall reinkommt. Und ja, das ist so ein Hobby von mir, Schlüssel. Dann halt noch irgendwann weiter in die Elektronik rein, bin auch im Bereich Hochfrequenztechnik unterwegs, Steuerungstechnik, Elektronikentwicklung. Ja, werde in diesem Jahr unglaubliche 56 Jahre alt, die Zeit vergeht, glaubt man selber nicht. Und ja, und das Chaos entwickelt sich schon weiter, wir sind das immer mehr. Und heute erzähle ich euch mal einfach was über Schlüsselprofilfräsen. Also jeder kennt das im Prinzip. Naja, es gibt halt normale Schlüssel, wie sie jeder hat. Wenn das so ein 0815-Ding ist, kann man das selbst im Baumarkt bei einem Komponentenmitarbeiter mehr oder weniger einen Schlüssel kopieren. Ja, und dann wohnt man in einer Wohnanlage und dann wird es schon schwierig. Ja, dann heißt das, den kann man nicht nachmachen oder das. Da gibt es kein Rolling für. Oder die Hausverwaltung sagt so, ja, kein Problem. 80 bis 100 Euro sind zumindest im Raum München so die Preise, die man mittlerweile für einen Ersatzschlüssel bezahlt. So, um was geht es eigentlich heutzutage? Schließanlagen. Also generell das, was das betrifft, wie gesagt, diesen normalen Standardzylinder kriege ich überall die Rohlinge. Wenn man so abschätzt, was so ein Schlüssel kostet, also im Einkauf kann man mal so sagen, kostet so ein Schlüsselrohling je nachdem zwischen 20 Cent bis 3 Euro netto. Das ist mal so ein Hauptsatz. Wenn ihr irgendwo 8, 9 Euro für einen Schlüssel bezahlt, zahlt der Schlüsseldienst etwa 20, 30 Cent mit Steuer im Einkauf. Ja? Für so einen normalen Ritsch-Ratsch-Kopierschlüssel, den man auf der Kopierfräse kopiert, wie sie halt auch in jedem Baumarkt mittlerweile steht, kann man es machen. Was ist eine Schließanlage? Schließanlagen ist das, sobald ich halt mehr als einen einzelnen Schloss oder so eine genannte Gleichschließung habe, heißt das, ich habe halt Berechtigung. Also eine Schließanlage ist eigentlich nichts anderes, dass ich mechanische Rechteverwaltung habe. Also ich kann meine Zutrittskontrolle sagen, das fängt mit der normalen, man nennt es Zentralschloss-Schließanlage in einem normalen Wohnhaus an. Das heißt, jeder Mieter kann dann im Prinzip die Haustür schließen und nur seine Wohnung. Und dann gibt es noch irgendwie so einen Technikschlüssel, wo dann die Hausmeister alle Hauseingänge und Technikräume schließen können. Viel größer ist es, zum Beispiel wie es hier in so einer Universität, dann ist das halt viel komplexer. Ich habe dann einmal irgendwie Professoren, die alle Vorlesungsräume schließen müssen, dann gibt es halt entsprechend Hausmeister, die alles schließen, dann gibt es wieder Verwaltungen, die ihre Büros schließen und so weiter. Ja, also wir versuchen ein Berechtigungskonzept für zu finden, wie dieser sogenannte in der Fachsprache nennt, das Schließplan erstellt wird. Das kann man sich halt vorstellen, im Gegensatz zu, dass ich wie in der IT sage, ich kann jetzt einfach berechnen im Ausstieg machen, ist das bei der Mechanik so, da muss man sich vorher Gedanken drüber machen. Also im Prinzip legt man vorher fest, wenn man so eine Schließanlage bestellt, wer Zutrittskontrolle wo kriegt und wie man im Prinzip die Berechtigungen quasi setzt. Natürlich ist das in einem Betrieb, am Anfang denkt sich irgendwie was aus und dann gibt es immer mehr lustige Konstruktionen. Man sieht hier, gibt es eine mechanische Schließanlage, gibt es eine elektronische Schließanlage und der Hausmeister sagt, ich glaube, es gibt 5 oder 6 verschiedene mechanische Schließanlagen, die hier mehr oder minder im Einsatz sind, plus der Elektronik. Sowas wächst halt historisch. Jetzt kommen wir halt mal auf das Idee, wie können wir denn überhaupt so eine Berechtigung machen? Ja, wenn normalerweise habe ich einen normalen Schlüssel, da gibt es halt entsprechende Einschnitte oder Bohrungen. Jeder hat schon die Bohrmuldenschlüssel gesehen, wo man halt entsprechend verschiedene groß-tiefe Bohrungen hat oder halt das normale Zackenprofil. Das reicht halt nicht. Ich habe halt in der Regel einen sehr eingeschränkten Raum. Normales Standardschloss hat 5 Stifte mit ca. 8 bis 10 verschiedenen Höhen. Bei Bohrungen sind es meistens nur 5. Also hat die Schlossindustrie schon vor langem angefangen, auch mal historisch gesagt, die ersten Profilzylinder kamen in Deutschland in den 20er Jahren aus von der Firma Hahn. Die haben das eigentlich erfunden Und man muss auch sagen, die meisten Leute sagen, das ist ein Schloss, sondern nein, der Profilzylinder, was eigentlich jeder in der Tür hat, ist eigentlich ein Schlüsselemulator. Weil man im Prinzip bewegt man in dem Schloss, in dem Profilzylinder eine Schließnase, die das Schloss dann öffnet. So. Jetzt hat man sich halt überlegt, was kann man machen. Man hat dann relativ schnell angefangen, gleich am Anfang, das sozusagen über das Profil quasi die Form des Schlüssels zu machen, wie der in das Schloss reingeht. Und später kamen dann noch verschiedene zusätzliche Elemente dazu, weil man halt gesagt hat, das reicht nicht. Ich gebe jetzt hier mal rum. Das ist so im Prinzip... kommen wir später noch so die ersten Experimente, die wir gemacht haben. Da sind so zwei normale Schlüssel dabei. Da sind auch schon so Seitenbohrungen drin und dann dieser berühmte 3KS-Schlüssel von dem Torque 2016 beim 33C3 Hochsicherheitsgeneralschlüssel Marke Eigenbau, wo wir einfach aus einem Messingblech gemacht haben. Und wie das aussieht. So, wenn man sich mal sieht, Schließanlagen sind eine komplexe Geschichte und wir haben jetzt hier mal als nächstes ein Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel ein System der Firma Zeiss Icon. Wie man sieht, relativ viele verschiedene Schlüssel, die aber alle im Prinzip zusammengehören. Im Prinzip ist das einfach ein mathematisches Verfahren. Ich habe halt verschiedene Elemente, die an dem Schlüssel zusätzlich dran sind. Man nennt das Profilmerkmale, die halt verhindern, dass ein Schlüssel im Prinzip in jedes Schloss geht. Man ist das im Prinzip wie so ein altmodisches Badschloss, was man zur Seite der Zimmertür hat, was sich Buntbadschloss nennt. Dort habe ich auch wieder im Prinzip durch die Form wird quasi die Zutbeberechtigung geregelt. Und das hat man halt bei komplexen Schließanlagen, wird tatsächlich durchaus ein Profilsatz in dieser Größe, der hier um die 50, 60 verschiedene Profile hat, benutzt. Also gerade wenn man an so Krankenhäuser oder hier so größere Universitäten denken, wird das auch in voller Breite benutzt. Oder bei kleineren Anlagen habe ich 1, 2, 5 Profile. Und da kommen wir jetzt ja auch auf den Punkt, das sehe ich ja. So, früher war das auch alles bis in die 90er Jahre, waren also, ja, es gibt diese Einzelschlüssel, das ist jetzt hier Berkey, die Firma leider ist in Insolvenz gegangen letztes Jahr, aber das ist ein urdeutscher Hersteller, der hat auch nur diese Einzelschlüssel hergestellt. Und da oben sieht man noch früher dieses kleine REV, was da oben steht, das war dann reversepflichtig und das darf der Schlüsseldienst auch nur gegen Vorlage dieser Sicherungskarte nachmachen. Und früher hat man da auch einen Schlüssel mehr gelegt. Dann kamen halt immer mehr Schlüsseldienste auf den Markt, die halt dann sich nicht mehr so genau dafür interessieren. Ja, und wenn man jetzt weiterschaut, dann hat die Firma Berkey die sogenannten Hauptschlüsselprofile. Und wenn wir jetzt hier unten diese 514, das ist dieselbe Zahl, die wir vorher hatten, das ist der Hauptschlüssel, der alles schließt. Und was fällt einem da direkt auf? Der Schlüssel ist sehr einfach. Also hier fehlen im Prinzip alle Profilmerkmale, wenn man sich das jetzt nochmal zurück anguckt. Ne? Dieser Schlüssel 1514, das gibt's alles. Und dann sieht man sich das an, da fällt einem direkt auf. Privilegien kann ich mir hier relativ einfach machen. Und es ist tatsächlich so, damit komme ich dann mit dem Schlüssel ins Schloss rein. Und man hat ja die verschiedenen Profile, um die Varianz zu erhöhen. Und das reicht teilweise schon, dass ich mit dem Schlüssel, der eigentlich nur meine Tür schließen soll, eine andere Tür öffnen kann, wo der Schlüssel reingeht, die dasselbe mechanische, also das Zackenbitting, was wir haben, dasselbe mechanische Bitting quasi haben. Und das ist relativ einfach. Diesen Rohling kann man einfach kaufen als Schlüsseldienst. Ja, manche Hersteller gibt es auch einfach. Und das ist mittlerweile sehr common, dass man einfach diese Schlüssel verwendet und auch Schlüsseldienste sind halt bequem geworden. Ach, statt der 50 hänge ich mir diesen einen an den Haken und wenn jetzt irgendjemand von so einer alten Anlage kommt, dann mache ich diesen Schlüssel nach. Ich habe einen Schlüssel, der geht in jedes Schloss rein und dann habe ich Zutritt vielleicht, wo ich nicht hin soll. Naja, was macht man, wenn man sich diese zusätzlichen Sachen will? Das fängt am Anfang an der Feine. Das habe ich damals im Internet auch getestet. Dann habe ich getestet, was macht man ja mit der Feile, wenn man da lang gut herumfeilt, kriegt man das weg. Unten sieht man auch so eine Bohrmuldenfräse aus China, die kostet so um die 100 Euro. Und ja, damit kann man diesen Rohling einspannen und das relativ leicht wegmachen. Oder so ein Proxon mit so kleinen Trennscheiben, das geht hervorragend. Ja, im Prinzip alles, was ich gerade irgendwie habe, um da ein bisschen Material abzutragen. Und ich nehme meinen Schlüssel, gehe zum Schloss und versuche ihn einzustecken. Und ich sehe ja direkt, an welchen Stellen ich quasi was wegnehmen muss. Ist also eine relativ einfache Geschichte, erstmal diese Privilegien zu erhöhen, wo ich hineinkomme. Und wenn dann man feststellt, ein Bild vom Generalschlüssel hat, man kann Sachen runterfeilen. Und was mache ich, wenn zu wenig Material da ist? Was könnte man denn tun? Drauffeilen geht's nicht, ist auch wie dran schneiden. Aber es geht um Material, was eigentlich jeder von uns wahrscheinlich zu Hause hat. Es ist Lötzinn. Der Schlüssel ist aus Neusilber, Messing oder Stahl. Da kann ich hervorragend, wenn wir einen etwas größeren 80 Watt Lötkolben einen kleinen Klecks drauf machen, bisschen passend feilen und dann passt der Schlüssel auf einmal auch da. Geht hervorragend. Und das hält auch eine ganze Weile, auch weil es ein weiches Material ist, kann ich auch drauffeilen. Ja? Und wenn ich das dauerhaft machen will, habe ich auch schon gemacht. Ich habe mit Silberhartlöt auch schon neue Silberschlüssel aufgelötet, sauber weit weggefräst und das ist genauso haltbar wie der Originalrolling. Gut, das hat man auch erkannt. Dann kam im amerikanischen Markt tatsächlich eine Keyway King auf den Markt. Das ist ein lustiges Gerät, wo man in Amerika auf den Markt gebracht hatte, wo Schlüsseldienste im Prinzip diese Profilmerkmale, die zu viel am Schlüssel dran sind, konnte man den Rohling einspannen und tatsächlich mit so einem Schlitten einfach hin und her schieben, um halt gezielt Schlüssel zu manipulieren, um dass ich einen Rohling bekomme für ein Schloss, nicht was mache. Und man muss überlegen, wir kommen ja später zu den elektronischen Profilfräsautomaten, die das dann halt automatisiert haben, sind wir bei Kosten von 10.000 Euro. Wir haben ja dann angefangen, 2016 diese 3KS-Schlüssel nachzumachen, oder wir haben, glaube ich, 2015 auch schon angefangen damit, haben es dann 2016 vorgestellt. Diese Rohlinge gibt es übrigens jetzt zu kaufen. Also kurz danach ist das Patent ausgelaufen, dann konnte man die Rohlinge so kaufen. Dann habe ich zusammen mit Totaro, der hier vorne ganz verträumt sitzt, haben wir angefangen, wie hast du genannt? Tofu-Fräse hast du es genannt, weil sie so weich war wie Tofu. So, da sieht man so den ersten Schlüssel, da rechts ist das Rohmaterial, das war tatsächlich, ich glaube, wir haben sogar im Globus gekauft in Leipzig, einfach so ein Messingmaterial, das gibt es im Baumarkt irgendwie zu kaufen. Da haben wir zwei Löcher reingebohrt, haben dann im Prinzip mit der Fräse diese seitlichen Rippen reingebaut. Und dann sieht man unten jetzt im Prinzip, hat das dann passend geschnitten, die Einschnitte reingesetzt, reingefeilt. Hier sieht man auch so seitliche Bohrungen, das waren Winkhaus VS-Anlage, wo dann noch so passive Stifte an der Seite. Und das ist halt auch so eine Geschichte, viele Schließanlagenhersteller machen halt passive solche Elemente. Da muss einfach ein Loch vorhanden sein. Ja, also auch hier die im Haus verbaute DPX-Anlage hat 20 verschiedene Einschnitte an der Seite und der Hauptschlüssel hat dann halt alle Löcher. Da müssen einfach nur Löcher sein. Ist auch interessant, wenn man das Schloss einfach picken tut, kann man das einfach ignorieren, weil da ist ja kein Schlüssel vorhanden, wo irgendwas zur Seite drückt. Und so kann man es machen. Ja, hier ein paar Bilder, die mir Hotaro dankenswerterweise nochmal gesagt hat. Eingebaut hat er das alles in so eine Eurokiste, muss ja transportabel sein, im Chaos-Organisationssystem Eurobox. Und im Endeffekt, im Prinzip, wir haben eine XY-Achse und die Höhe. Der Schlüsselrohling wird, wie im zweiten Bild zu sehen, seitlich eingespannt. Die Fräse kann quasi kann der Fräser von beiden Seiten einfahren und kann dann im Prinzip das Schlüsselprofil in ein Rohling hereinschneiden. Hier sieht man übrigens schon, das ist ein vorgefertigter Rohling, der auch wirklich schon wie ein Schlüssel aussieht. Das ist von der Firma X-Cut, da kommen wir später noch hinzu. Eine Maschine, die halt eine kommerzielle Profilfräsautomat, die Rohlinge haben wir bei einem Großhändler bestellt und haben dann angefangen, Schlüssel für Schließanlagen herzustellen. Und für diese Anlage hat der Hersteller behauptet, es gäbe keinen Generalschlüssel. Wir haben halt doch gefunden, dass es doch einen gibt. Laut Aussage wäre das nicht drin. Es ist tatsächlich so, dass in vielen Anlagen ein Generalschlüssel vorhanden ist. Ich hatte mal einen Werkbesuch bei der Firma Zeiss Icon. Die machen das so, wenn man dort für eine Anlage ein Schloss nachbestellt, wird tatsächlich immer ein Generalschlüssel gefertigt. Der wird schon speziell markiert. Dann wird das Schloss gefertigt und die haben eine Endfertigung. Ich habe da dankenswerterweise durch einen Mitarbeiter mal eine Werksführung bekommen und in der Endfertigung prüft tatsächlich händisch ein Mitarbeiter, ob der Generalschlüssel das Schloss schließt, also die grundsätzliche Bestiftung dieses Zylinders völlig in Ordnung ist. Das ist das Ziel. So, und danach werden diese Schlüssel, da sind sie sehr peinlich genau darauf bedacht, dass diese Schlüssel danach auch zerstört werden. Also nach den Prüfungen, dann muss der Mitarbeiter quasi den Schlüssel zerstören, aber im Prinzip ist das der Test, den man macht. So, natürlich findet die Schlossindustrie das alles nicht so schön. Wir kommen ja später zu den kommerziellen Varianten. Die Schlossindustrie versucht natürlich, ihr Geschäftsmodell zu verteidigen. Hierzu auch ganz wichtig eine rechtliche Einschätzung. Es ist eine privatwirtschaftliche Vereinbarung zwischen dem Lieferant der Schließanlage, dem Schlüsseldienst, eine Sicherungskarte zu verwenden. Also der Schließanlagenhersteller oder der Schlüsseldienst, der ein sogenanntes Eigenprofil verwaltet, das heißt, der verwaltet seine Schließungen selber, gibt halt Schlüssel nur gegen Vorlage dieser Karte heraus. Rechtlich gesehen ist ein Schlüssel ein Ersatzteil. Und solange ich eine rechtliche Nutzung eines Objekts hat, das kann auch eine Mietwohnung sein, habe ich das Recht, so viel Schlüssel für dieses Objekt zu haben, wie ich möchte. Da gibt es also keine Begrenzung. Ich habe ja sogar ein ganz verbrieftes Recht in einer Wohnung, was ich übrigens jedem empfehlen würde, der eine Mietwohnung hat oder ein Gebäude kauft, dass tatsächlich das Schloss zu tauschen, weil man nie weiß, wie viele Schlüssel existieren. Bei einer Schließanlage in einem Mietshaus, die Hausverwaltung bestellt Schlüssel beim Hersteller nach, die sehen alle exakt gleich aus. Man sieht anhand des Schlüssels nicht, ob die nachgemacht waren, weil die alle aus derselben Fabrik kommen. Die Hausverwaltung hat eine Sicherungskarte, sie kann sich für mein Gebäude jederzeit einen Schlüssel nachbestellen. Ne? Das ist halt so eine Geschichte. Also rechtlich gesehen ist ein Schlüssel ein Ersatzteil. Dann hat man halt versucht, Patente zu machen. Man hat halt verschiedene Merkmale gemacht, hat dafür einen Patentantrag geschrieben, hat sich das patentieren lassen, um, wie gesagt, das kommerzielle Anbieten von Rohlingen zu nehmen. Es gibt einmal die Rohlinge vom Originalhersteller, also Abus zum Beispiel, das Standard meistverwendete Schloss in Deutschland, verkauft halt auch für die normalen Sachen die Schlüsselrohlinge, die kann der Schlüsseldienst einfach bestellen, aber für die geschützten Profile nicht. Und es gibt halt mehrere große Rohlingshersteller, das ist zum Beispiel Silka, Erebi, das sind italienische Hersteller, Berkey war ein deutscher Hersteller, Keyline ist ein italienischer Hersteller und JMA ist ein spanischer Hersteller, es gibt da noch ein paar andere. Und die können halt, machen Schlüsselrohlinge für sogenannte Sonderprofile Schließanlagen, halt nur, wenn sie entsprechende Markt vorhanden ist und wenn sie kein Patent verletzen, weil dann würden sie Ärger kriegen, das heißt, man hat sich dann verschiedene Sachen überlegt, um das zu verhindern. Das verhindert aber nicht das Anfertigen vor Ort, weil wo kein Kläger, da kein Richter. Natürlich kann ich auch patentgeschützte Systeme umgehen. Das ist dann so lustig, dann steht in der Bedienungsleitung, ja, machen Sie Folgendes nicht, kommen wir gleich dazu, weil Sie würden einen Patentverstoß machen, das dürfen Sie nicht tun. Wir sagen Ihnen, das nicht zu tun. Das macht der Schlüsseldienst, der kleine, nette Türke um die Ecke, macht es einfach. Er sagt sich einfach, ich will das Geschäft mitnehmen und mittlerweile haben fast viele Schlüsseldienste ein Gerät. Ich kenne auch einen Schlüsseldienst, der mit mehreren Städten arbeitet, der hat auch so ein Profil für das automatisch stehen. Der sagt einfach so, das ist irgendein Profil, das kriege ich nicht, bis die Hausverwaltung Sicherungskarte, dann muss der mit der Sicherungskarte kommen, dann muss er den Rohling im Werk bestellen. Also man muss die nicht mehr hinschicken, also man kann das tatsächlich mit so Magnetkartenleser einlesen. Manche sagen, reicht ein Foto, aber natürlich dieser Prozess. Das Weitere war, man hat angefangen, eine Bildmarke zu machen, um dieses Profil, was dieser Schlüssel hat, also mal ist das ja so ein Zackending, verschiedenes Profile, da einen Namen reinzumachen und hat sich das als Bildmarke schützen lassen. Da gab es tatsächlich auch ein paar Urteile von einem dieser Hersteller, wo wir jetzt gleich zu kommen, der im Prinzip, wo sie versucht haben, das zu verhindern, haben aber alle Gerichtsurteile gesagt, das ist kein Markenrechtsverstoß, sondern im Prinzip, man kann das machen. Aber es gibt so unausgesprochene Agreements zwischen den Rohlingsherstellern und den Herstellern, dass sie diese Markenrechtsprofile halt nicht machen. Es gibt ein älteres System, BKS Tandem E, ist jetzt auch, ich glaube, seit den 90er auf dem Markt. Da ist dieses Profil auf dem Schlüssel geprägt, da ist eine Marke drin, gibt es tatsächlich noch keinen Rohlingshersteller, der diese Schlüssel macht, obwohl das seit 30 Jahren auf dem Markt ist. Und dann fing man halt an zu sagen, okay, dann war natürlich rechtlich, was machen wir? Die machen halt trotzdem diese Schlüssel und dann fingen sie an, halt zum Beispiel bewegliche Elemente, Magnete einzubauen. Der erste, der das gemacht hat, war die Firma Dohm. Diesen Schlüssel hat bestimmt jemand gesehen. Die Firma Dohm ist tatsächlich der Erfinder dieser sogenannten Bohrmuldenschlüssel. Die haben die tatsächlich in den 70er Jahren kamen die ersten Zylinder auf den Markt, da gab es das hier noch gar nicht. Und die fingen halt an, hat vielleicht schon mal jemand gesehen, dieser oberste Schlüssel ist der sogenannte Behinderten-WC-Schlüssel, dieser Euro-Schlüssel. Der hat vorne eine Kugel drin. Das hier, eine kleine Metallkugel, die tatsächlich so im Schloss abgefragt wird. Im Prinzip muss die erst nach oben, dann nach unten gedrückt werden und muss dann quasi ein Element aus dem Weg räumen. Und damit wird halt verhindert, dass ein rein mechanischer Schlüssel ohne diese Kugel tatsächlich funktioniert. So, dieses Patent ist halt irgendwann abgelaufen und da gibt es tatsächlich erste Rohlinge. Ist auch schon eine ganze Weile. Und hier oben ist auch mal so ein Beispiel. Das ist ein 10-fach Bohrmullenzylinder, der hat vorne tatsächlich so eine kleine Kugel drin. Und rechts, da habe ich so ein altes, antikes Vorhängeschloss, habe ich das mal gemacht. Rechts ist der normale Rohling für das System ohne Kugel. Ich habe vorne ein Loch reingebohrt, habe die eine 2 mm Kugel, 100er Pack bei Amazon, problemlos erhältlich, eingesetzt, etwas angekörnt. Und hier sieht man auch noch ganz rechts zwei Lötzinnhügel. Dieser Schlüssel hat tatsächlich so eine Erhöhung. Und habe ich einfach mal ein Proof of Concept gemacht, wie man so einen Schlüssel tatsächlich anfertigen kann. Eine andere Methode wäre auch, diesen Schlüssel mit diesen Erhöhungen quasi, Dom nennt das Hochrippe, im Prinzip auch einfach mit einem Profilfräsautomat zu machen und dann diese Kugel einzusetzen. Auch das ist umgehbar. Bei sowas sage ich, das wird kein Schlüsseldienst machen. Aber es ist jetzt nicht unmöglich oder eine riesen technische Skills zu machen. Ich kann solche Schlüssel nicht herstellen. Also das ist immer noch schwierig, das macht kein Schlüsseldienst. Aber für uns Hacker-Community, die einfach mal Interesse hat, machbar. Dann hat man eine weitere Geschichte gemacht unten und hat man angefangen, so eine Rolle einzubauen. Auch wieder ein Patent drauf. Das ist jetzt abgelaufen. Da gibt es jetzt tatsächlich den ersten Rolling von Silka mit dieser Rolle drin. Da hat man wieder einen Schritt gemacht und hat da jetzt quasi zwei Rollen parallel draufgesetzt, die jetzt unterschiedlich hochgehoben werden, um halt wieder einen rechtlichen Patentschutz von 20 Jahren zu haben, wo man halt das kommerzielle Anbieten von Rolling kann verhindern. Aber es ist auch nicht unmöglich, jetzt da im Prinzip einen Schlitz reinzubohren und da so ein Röllchen einzusetzen. So, dann hat man angefangen, ganz neues System, MacTech, relativ preisgünstiges System, so aus Zinkdruckguss. Ich finde es jetzt nicht so toll, ist halt relativ günstig, kann man relativ günstig kaufen. Und die haben vorne auf dem Schlüsselrücken einen Magneten drin, der einfach so ein Element, man sieht, der Kern hat oben auch ein bisschen mehr Spiel, da sitzt so ein kleines gefädertes Element drin, das muss vom Magneten runtergezogen werden. Habe ich einfach mein Profilfräsautomat eingespannt. Das ist übrigens die Musterschließung. Also die passt. Also alle Schlüsselbilder habe ich entweder im Internet gefunden oder von Schlössern, wo nicht klar ist, wo die herkommen. So, hier unten ein Loch reingebohrt. Bei schnellen Ali, kleine, ich glaube 1 mm starke Magnet gekauft, mit UV-Kleber reingeklebt. Was man nicht machen sollte, wenn man die mit einem Proxon-Schleifmaschinchen bearbeitet und Platten schleift, werden die warm, dann haben die keine Magnetisierung mehr. Also man muss die tatsächlich mit der Handfeile vor sich runterfallen, funktioniert einwandfrei. Der Airbus-Vertreter, wir haben das dem gezeigt, der so, das ist aber so nicht gedacht, da ist ja ein Patent drauf, sagt ja, ist auch nur ein Proof of Concept, aber man sieht, das ist jetzt auch nicht die Verhinderung. Es gibt mittlerweile auch ein relativ preisgünstiges System, Iseo glaube ich, die haben sowas, da gibt es einen Magneten, der an 6 verschiedenen Positionen eingebaut werden kann. Mittlerweile gibt es halt 6 verschiedene Rohlinge, um das zu emulieren. So, dann ja auch dieses Abus-Knickprofil K14, KV14, bestimmt schon mal gesehen. Die VU-Hals hat noch so verschieden tiefe Bohrungen. Da hat man gesagt, wir machen das Schlüsselprofil kompliziert. Das ist so V-förmig. Hat sogar die Telekom in der Mobilfunkstation gehabt. Mittlerweile kommt da Elektronik rein. Weiß, ob das besser ist, weiß man nicht. Das wird die Zukunft zeigen, ob da jemand was drauf guckt. Das ist jetzt auch ein Beispiel. Ja, ist jetzt kein Hexenwerk im Prinzip. Schlüssel wird eingespannt, abgetastet. Also man fräst den Rohling, dann gibt es diese seitlichen Bohrungen, die tatsächlich bei diesem System auch unterschiedlich in der Höhe abgefragt sind. Da ist so eine Kugel mit einer Feder und so einem Umlegstift drin, um halt da nochmal verschiedene Höhen abzufragen. Ja, wenn man eine elektronische Schlüsselfräse hat, also eine normale Kopierfräse, ich habe zum Beispiel eine Futura, ja, da kann man auch sich selber Schlüsselkarten anlegen, um sich zum Beispiel Sachen zu bauen, Einschnitte, Bohrmulden oder sowas. Haben die so einen Codemaker drin? Ah, ein Zwickel. Und dann kann man sowas auch anfertigen. So, dann gab es ja weiterhin, dann hat man das komplizierter gebaut. Da ist auch ein relativ altes System, das ist ein Asa Twin. Ich glaube, hier ist sogar ein Asa Twin 2. Dann hat man oben so eine Sidebar und die hat einen Undercut. Das heißt, wenn ich den Schlüssel quasi so abtaste, wie eine Schlüsselkopierfräse, also eine Profilfräse das macht, komme ich quasi nicht um die Ecke. Das heißt, der Schlüssel geht erstmal nicht Schloss. Aber da sind wir ja wieder quasi am Anfang, um zu sagen so, ja, dann nehme ich halt einfach so einen Proxom mit der Trennscheibe, halte ihn schräg und mache halt diese Kerbe da rein. Und das ist übrigens ein Bild, das habe ich von einem Schlüsseldienst bekommen. Der hat das einfach mal gemacht, funktioniert einwandfrei. Und dann mache ich halt einfach diese Fingerpins, die man da oben sieht. Da sind tatsächlich 5 im Prinzip gefederte weitere Stifte, die ich entsprechend anheben muss. Das wurde entsprechend reingefräst. Ja, funktioniert. Weiter hier so ein System FADPI. Da sieht man so, was hier in der Uni verbaut ist. Also es ist jetzt nur einseitig. Sieht man hier diese 10 verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Wenn ich die alle wegfräse, habe ich wieder meine Profilation Escalation. Kann das also machen. Bei dem muss quasi das etwas breitere, was man in der Mitte sieht, das muss vorhanden sein. Ansonsten kann ich den Schlüssel irgendwann blockiert er. Ansonsten fräse ich alles weg. Und es geht hervorragend mit runden Bohrungen. Also es ist jetzt nicht so, das sieht fürchterlich kompliziert aus, es ist so schräg. Hier unten sieht man was von ZDEC 3 BKS. Da ist so ein Zahnrädchen drin und es ist ja, muss ja nur, wenn es kompliziert aussieht, muss man es ja nicht kompliziert machen, sondern wenn man sich so ein Schloss halt anguckt, mal auseinanderbaut und guckt so, ja, das kann ich auch mit einem runden Bohrung machen. Das haben wir einfach oben auf der Futura im CodeMaker eingegeben, entsprechend die Bohrung gesetzt und ja, der Schlüssel funktioniert einwandfrei. So, dann gab es weitere Systeme. Wir haben hier Zeiss Icon Sperre, ein System aus den 70er Jahren, da unten sieht man mal den Originalschlüssel und diese Rippe muss da sein, ansonsten blockiert der Schlüssel. Tatsächlich, Profilfräser oder Miner kann halt jetzt bis 4 mm breite Rohlinge machen, kann man anfertigen. Das ist auch ein ganz lustiges System, das ist aktuell von Wilka. Da haben die so eine Niete reingepresst. Kann man Hausmeister hier fragen, die brechen genau an der Stelle immer ab. So, was macht man? Man spannt den Schlüssel einfach an der breitesten Stelle an und fräst den halt einfach, nimmt einfach einen dicken Rohling und fräst das halt einfach mit. Und da muss man gucken, wenn es noch irgendwo blockiert, dann muss ich an anderen Stellen abfräsen. Dann hier das nächste. Abus EC880, ne, hat vorne so eine Flachfräsung, ja, patentgeschützt, ja, kein Problem. Auch das sind einfach 6 Rundbohrungen nebeneinander gesetzt. Schlüssel funktioniert hervorragend. Das hier ist jetzt das Beispiel, Schrägprofil, das gibt es auch schon länger von Icon. Das war tatsächlich in der Anleitung dieses, die Maschine, die wir hier vorstellen, das ist für die Easy Entry, steht drin, das darf man nicht machen. Ja, man spannt den Rohling oben ein, fräst ihn erstmal, dann spannt man den in diesem schrägen Profil, die Schlüssel fräst, die manuell hat so Spannbacken, dann fräst man einmal den Rücken ab und dreht man ihn um, Schlüssel funktioniert. So, hier haben wir jetzt mal so eine Inkarnation, was so alles geht, hier oben zum Beispiel so ein RS8, der hat auch nochmal so eine Rippe, wo so verschiedene Sachen sind, hier ist ein lustiges Wendeschlüsselsystem, ein Bohrmuldensystem von CES, BAB, hier MTW Aufsperrdienst GmbH, das sind auch so, das sind die schönen Schlüsseldienste, die man unter AAA am Telefonbuch findet. Die haben noch irgendwelche komischen Eigenprofile, wo man die Rohlinge auch noch bei denen kaufen kann. Ja, da ist ein Eigenprofil von ZES, kann man machen. Oben ist ein Wilka mit einem Sonderprofil, wo man nicht kriegt, ein Icon, BAB. Also alles mittlerweile tatsächlich machbar. Ja, also man kann, sage ich mal, selbst aktuelle Systeme, 90% aller Anlagenschlüssel sind machbar und in den meisten Fällen auch so, dass das derjenige machen kann. So, was gibt es denn auf dem Markt? Angefangen hat das mit der Firma Keymax oder Schlüssel Charlie Bosch, wie sie sich früher genannt haben, mit der Easy Entry. Das war der erste Hersteller Anfang der 2000er, ich kann es nicht genau sagen, wann der auf den Markt kam, der hat diese sogenannte Pink Box gemacht. Und da gab es natürlich ein großes Aufgeheule. Man hat Schlüsseldienste versucht, wettbewerbsrechtlich an den Karren zu pissen. Man hat versucht, Markenzeichenprofile zu verhindern. Und tatsächlich haben die auf der Website immer noch diese alte Urteile verlinkt und die haben die tatsächlich alle gewonnen. Also da hat sich auch rechtlich hergestellt, dass man gegen diese Profilfräsautomaten im Prinzip rechtlich so jetzt erstmal direkt nichts machen kann. Deshalb gibt es immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, wie bei jedem Verschlüsselungsverfahren, wie mit der RFID-Karte, genauso mit Autoschlüsseln, dann kann man wieder Transponder kopieren oder Schlüssel anlernen, dann gibt es das nächste und ist das in der Mechanik also eins auch ähnlich. Weiter Hersteller ist die Firma Ansan in der Türkei, das ist die Maschine, die ich habe. Dann kam vor, glaube ich, 3-4 Jahren die Firma X-Key aus Polen auf den Markt. Und ganz neu, das habe ich jetzt erst tatsächlich gestern gefunden, die Firma Wendt, das ist auch so eine Firma, die halt diverses Schlüsseldienstwerkzeug, EPIX oder sowas herstellt und auch von Schlüsseldiensten vertreibt. Die haben es auch, eine Keywave sich bauen lassen. Also man hat es festgestellt, da ist ein Markt da, den kann man verwenden. Die Maschine, die ich habe, das ist hier diese Ansan, das ist schon die zweite Version. Im Prinzip oben spannt man den Schlüssel, den man abtastet, quasi ein. Der wird quasi mit zwei mechanischen Zungen quasi abgetastet. Der tastet einfach links, rechts den Schlüssel Schritt für Schritt für Schritt für Schritt ab, berechnet daraus im Prinzip ein Fräsbild. Und gefräst wird das tatsächlich mit einem 0,5 und 0,3 mm dicken HSS-Sägeblatt, wird das wirklich Bahn für Bahn wird dieser Schlüssel gefräst. Die Original-Rohlinge sind tatsächlich, man hat zwei Fräsräder, die ineinander gehen, und dann wird der Schlüssel quasi mit zwei speziell angefertigten Fräsern, der dieses Profil in einem herausfräst, gemacht. Und da dauert es halt relativ lange. Ich denke so 20 Minuten ist man mit so einem Schlüssel, je nach Dicke, wie viel der wegfräsen muss, beschäftigt. Habe ich seit 2023 jetzt gerade so ein bisschen Probleme. Das ist noch ein Bild der Steuerung, die ich gefunden habe. Auch relativ simpel, ist ein PIC-Controller drin, oben irgendeine SD-Karte. Im Prinzip ist das nichts von der Ansteuerung, nichts anderes als ein 3D-Drucker. Hier habe ich noch, kommen wir später zu. Das ist eine nachgebaute Steuerungsplatine von der Easy Entry, weil sie war so schlecht, dass ich sie nachgebaut habe. So, also kommen wir jetzt noch zum interessanten Teil. Was gibt es denn da für Profilfräsautomaten? So. Ja, das hier ist auch ein Bild von der GPN, wo einer dann auf einmal mit so einer Maschine angekommen ist. Und gesagt, haben wir uns da angeguckt, sind da noch nicht so ganz weit gekommen. Wie gesagt, Anfang der 2000er sind wir da auf den Markt gekommen, haben diese Maschine im Prinzip gebaut. Die angesprochenen Rechtsstreitigkeiten, also wo es dann hinkommt. Ja, die Firma ist auch, sage ich mal, so ein bisschen speziell, wenn man sich diese Homepage anguckt, die ist auch noch immer aus der Zeit. Also wenn man auf diese Easy Entry, wenn man diesen Namen einfach in Google eingibt, dann kommt man auf die Homepage und der Webseite sieht auch aus wie von 2000. So. Gab da verschiedene Versionen. Am Anfang waren die immer noch Messing-Rohlinge. Messing ist ein Material, aus dem im Prinzip 99% aller Schließzylinder sind aus Messing. Das ist ein relativ weiches Material, wird halt gern genommen, weil man es leicht bearbeiten kann. Für Schlüssel ist ein relativ sprödes Material, und gerade diese Rohlinge, dieses Abtasten erzeugt, die sind halt dünner als der originale Rohling. Und das hat man am Anfang relativ gemerkt, auch ich gemerkt, ich habe auch am Anfang so mit Messing probiert. Neusilber ist das Material, was man da machen kann, das ist ein relativ zähes Material. Und wenn man sich seinen Schließanlagenschlüssel anguckt, dann sieht man auch tatsächlich, das ist eigentlich fast immer Neusilber. Ja? Gibt verschiedene Dicken, es gibt eine Version 8, also eine Version 5, dann gab es eine Version 8 und die Version 9. Ab Version 8 sind diese Maschinen komplett identisch. Das ist einfach eine Softwarefreischaltung, und der Unterschied da ist im Prinzip, wie dick ich diesen Rohling abfräsen kann. Also wenn ich diese speziellen Profile bauen will, brauche ich entsprechend mehr Material. Man muss auch sagen, wenn man um die dicker die Schlüssel werden, und ich habe da auch so Eisenbahnschienen für so ein Sperrrippenprofil-Rohling, dann macht man da irgendwie so, ich schätze mal nach 10 Rohlingen meckert die Maschine auch, Fräserwechsel. Das ist ein extrem dünnes Sägeblatt. Ich meine, es war 0,5 mm, 20 mm Durchmesser, und dann muss man es wechseln, kostet so 15, 17 Euro netto. Und was ganz besonders ist, weil man muss sehen, diese Profilfräsmaschinen kosten tatsächlich so 8 bis, die neueste glaube ich, 11.000, 12.000 Euro netto. Das ist so der Preis, was so ein Fräsautomat quasi, wenn man den neu kauft. Meine habe ich tatsächlich auch wirklich als Invest gekauft und mache das tatsächlich auch, Schlüsselrohlinge im Prinzip, also Schlüssel für Leute zu machen. Ich habe jetzt zwar keinen Schlüsseldienst, aber im Endeffekt durch halt Bekannte etc. ist das mittlerweile auch ein Geschäft. Ich habe ausgerechnet, ich muss zwar mit dieser Maschine circa, ich habe sie für 7,5 netto gekauft, glaube ich 350 Rohlinge machen, also Schlüssel machen, dass sich das berechnet. Ja. Also diese Subvention war dafür gedacht, ich kann die Maschine halt günstiger kaufen, und dadurch muss ich die Rolexe teurer kaufen. Und um halt zu verhindern, dass ich da einfach woanders kaufe, weil für alles gibt es einen Aftermarkt, wie Druckerpatronen, halt auch für Schlüsselrohlinge, also ein Rohling. Und mittlerweile gibt es halt Anbieter, die diese Rohlinge auch nachbauen. So, dann gucken wir doch mal rein. Also tatsächlich ist das jetzt von vorne, man sieht unten diese Kammer im Prinzip, wo man diesen Rolex, wie die das nennen, einspannen. Da unten kommt das Fräsrad raus, oben ist dieses Abtasten. Hier sieht man auch, da sieht man jetzt auch genau dieses kleine HSS-Sägeblatt. Wie gesagt, das sind 20 mm. Und im Endeffekt, der fährt quasi erst auf der einen Seite rein, dann fährt dieser Schlitten komplett nach oben, fährt quasi dieses Sägeblatt Schritt für Schritt, also Step by Step und auch Tiefen. Er nimmt relativ wenig weg und fräst halt auf jeder Seite quasi diese Einschnitte in den Rohling. Und hier oben, das ist die Einspannvorrichtung, da klemmt man quasi da, wo dieses Schraubrad ist, den Rohling ein. Und an der Spitze sieht man quasi so zwei Metallzungen, wo diese Imbusschraube ist, gerade direkt an dem roten Püppel da. Da quasi fährt er erst auf der einen Seite das Schlüsselprofil ab und tastet wirklich in 20. Schritten im Prinzip immer wieder mit elektrischem Kontakt gegen diesen eingespannten Schlüssel und tastet quasi und erzeugt dadurch im Prinzip das Bild, wie man das herstellen kann. Das Ganze von hinten, man sieht halt, da unten halt ist ein Spindelmotor im Prinzip, das ist relativ einfach aufgebaut, da sind halt ein paar ganz simple Schrittmotoren drin. Das ist übrigens dieser Abtaster von hinten. Man sieht auch hier, das ist quasi elektrisch isoliert. Also man kann also auch nur Metallschlüssel quasi dekodieren. Er fährt quasi erst gegen elektrischen Kontakt und lustigerweise bei der Maschine fährt er sogar noch weiter, bis dann hinten tatsächlich der Endschalter ausschaltet. Er fährt halt gegen dann elektrischen Kontakt und gibt dann tatsächlich nochmal Gas. Also normalerweise würde der elektrische Kontakt langen, aber das ist irgendwie, warum sie es machen, weiß ich nicht. Und ja, also wenn man sieht, ne, man sieht hier, das sind alles so Aluplatten, das sind alles Frästeile, ist kein Gussteil dabei, also alle anderen Schlüsselprofilfräsen, also normale elektronische Fräsen ist immer ein Gussteil. Das ist meist ein großes Alugussteil, wo die Sachen montiert sind. Das Ding ist komplett aus Rechtecken zusammengebaut. Wie gesagt, relativ einfacher mechanischer Aufbau, also auch generell, wenn man sich die Qualität dieser Maschine ausguckt, das sieht ja so eine Bastellösung aus. Also das ganze Ding ist total zusammengebastelt. Das haben die, da ist keiner hingegangen, der sich das irgendwie mal mit, also wenn man sich manche China 3D-Fräsen anguckt, die sehen wesentlich moderner und schöner aus als das Ding. Also die haben das aufgeschraubt, haben gesagt, so, was ist das denn? Also wie kann man sowas als kommerzielles Produkt auf den Markt bringen? Ja? Und hier ist auch so, bei der Maschine ist es halt so, die haben nicht mal eine separate Mechanik für den Abtaster und die Fräsung, sondern es funktioniert mit derselben XY-Mechanik. Das heißt, da muss man auch den Schlüssel ausspannen, das prüft er auch nochmal, weil sonst gibt es halt Schaden und fräst halt mit demselben Taster, mit demselben Konstrukt, derselben XY-Mechanik das andere an. Und wie gesagt, Messung wirklich Kontakt, wie gesagt. Und diese Schlüssel haben halt dieses typische mit diesem Doppelloch. Und deshalb sehen auch alle, wenn ihr mal in einem Baumarkt war, findet ihr oft so ein Karussell-Kimax, wo sie auch der Baumarkt, der hochkompetente Baumarktmitarbeiter dann versucht, dort den richtigen Schlüsselrohling zu finden. Und die haben auch alle diese Doppellöcher, wo der Schlüssel so komisch im Schlüsselbund hängt. Ja, und dann haben wir uns noch, und dann guckt man sich die Elektronik an. Und die sieht dann so aus. Wie gesagt, das ist original, so aus der Maschine. Ja, also das ist jetzt eine, die ich mal zerlegt habe. Also man sieht tatsächlich, da haben sie eine Summe, dass da oben dieser Fett ist quasi der Treiber für den Spindelmotor. Hier L297, auch gut abgehangene Technik für Schrittmotortreiber. Also jemand, der sich irgendwie mal mit dem Thema 3D-Drucker beschäftigt hat, da gibt es mittlerweile wesentlich bessere Schrittmotortreiber als dieses Ding. Ja, in der Mitte sitzt Atmel-Controller, da oben so ein Power-Supply, immerhin wird Elektronik-Kondensatoren, also das hat man sich dann schon gegönnt, ne? Man sagt so, ja, wenn die Kondensatoren sind gut. Ja, also dann betratete Bauelemente, hier, wo die Endschalter draufhängen, wie drei Stück nebeneinander, weil man die richtigen Stecker nicht bekommen hat. Also das Board, das da gerade rumgeht, ist meine Version und das hat der Chinese zusammengebaut. Also das ist tatsächlich so, wie das da ist, kam das von GLC. Die haben auch die ganzen Stecker oder sowas. Ich habe es ein bisschen aufgeräumt und dieses Lochrasterfeld habe ich dann auch nicht mal eingebaut. Da habe ich gesagt, so, naja, muss ja nicht sein. Und lustigerweise ist, wir haben jetzt, glaube ich, drei verschiedene Maschinen zerlegt und in jeder Maschine ist die Platine anders nachgefrickelt. Also es ist nicht mal so, dass das irgendwie einheitlich ist. Die sind etwa alle irgendwie V8, V9 Maschinen, aber es ist jedes Mal irgendwie anders zusammengebaut. Ja, und jetzt kommen wir zur Security dieser Maschine. Das ist der Dongle. Das Software-Modul, also ich verfolge diese Firma früher. Ja, die Mechanikeinheit, früher hatten die auch eine Preisliste, die Mechanikeinheit war halt gerade irgendwie 15.000 oder 2.000 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, ja, hätte ich gern. Ja, verkaufen wir nicht separat. Und die ganze Software und Steuerung ist in diesem Modul drin. Vielleicht hatten sie das mal vor. Tatsächlich, sind da einfach zwei Portpins von dem Atmel-Controller, die sind auf Masse gelegt. Ich habe das dann einfach auf meiner Platine habe ich das einfach weggelassen, den ganzen Scheiß. Also das ist tatsächlich die Sicherheitssoftware, also die, der Dongle, der auf der Maschine ist. Also da ist nichts irgendwas drauf. Also dann habe ich gesagt, so ja, also sie machen es immer noch rein. Also das Gerät hat eine USB-Schnittstelle, ich habe das Foto vergessen reinzumachen, da ist irgendwie so ein uralter DIN-Stecker. Und es ist also keine SD-Protection auf der Platine, keine TVS-Dioden, also nichts, gar nichts. Ein Wunder, dass das funktioniert. Auch die Portpins gehen direkt quasi auf den Metallkontakt am Schlüssel, das geht direkt auf den Prozessor-Pin, da ist nichts drin, gar nichts. Und die Platine ist jetzt, die wir gemacht haben, wir haben halt wollen die Maschinen halt nicht kaputt machen, also wollen jetzt nicht da versuchen. Wir haben eine Update-Datei vom Hersteller irgendwo gefunden, wollen jetzt aber nicht eine funktionsfähige Maschine, deshalb habe ich gesagt, ich baue das mal nach. Ja, und hier habt ihr mal einen Schaltplan gemacht. Das ist alles. Eins ist ein bisschen unscharf. Wenn es gleich noch jemand sehen will, ich habe auch das Keycard, ja, kann man es mit Schärfe sehen. Im Prinzip die 3-Schritt-Motortreiber, ein Atmel-Controller, Stecker, ISP-Stecker. Ich habe da eine USB-Schnittstellenwandler drauf gemacht. Muss man halt mit Jumpern umstecken, weil tatsächlich der Programmieradapter auf dem die serielle Schnittstelle für die PC-Software tatsächlich auf denselben Portpin zwingt. Ja, Power Supply für 24 Volt läuft die ganze Maschine. Da hatte ich schon was Fertiges, habe ich einfach drauf kopiert. Ja, und das ist das Teil, was hier gerade rumgeht. Ja, geht halt auch ohne Drahtbrücken. Da ist sogar ein DC-DC-Wandler drauf, um mit einem Fett die Versorgungsspannung für den Schrittmotor abzuschalten. So ein Heizschalter da unten eingebaut. Ja, ein bisschen aufgeräumt. Da waren irgendwelche Stecker, die überhaupt für nichts benutzt werden. Zum Debuggen noch direkt die Taster mit drauf gelötet. Ja, also wir haben es im Prinzip jetzt noch, mal gucken, wir haben jetzt diese Update-Datei, da muss man jetzt irgendwie noch den ATmega-Code mal raus extrahieren, dass wir das mal flashen können. Ja, und zu dieser Maschine gibt es eine Software. Die Software Foto-PC. Dann sind wir nämlich an dem Thema, was mache ich denn, wenn ich irgendwo rein will und ich habe eben keinen roten Schlüssel, den ich abtasten kann. Hat der Hersteller, es ist sogar das Bild aus dieser Anleitung, also man lädt das Bild rein, dann macht man mit Plus, Minus, dass das in diesen Kreis reinpasst und dann kann man das Profil nachzeichnen. Hutaro hat das auch gebaut und ich glaube, hast du das automatisiert oder machst du das auch noch mit der Hand? Von Hand. Also man kann dieses Profil nachzeichnen und dann an die Maschine schicken. Das geht übrigens, das haben wir beim Schlüssel jetzt ausprobiert. Ja, man muss dann so eine Freischaltung für die Seriennummer an der Maschine haben. Also es war irgendwie, das ist so ein Feld mit lauter Nummern, man trägt die Maschinennummer ein. Dann gibt es so 5 Felder, da trägt man 0 ein und hinten die Maschinennummer plus irgendeinen Wert und das freigeschaltet. Also Krypto ist da nicht wirklich vorhanden. Nur hat Sascha von uns das mal, oh ja, das ist einfach. Und dann kann man tatsächlich dieses Profil nachzeichnen, wir haben das natürlich gemacht, hat dann auch gepasst. Schlüssel gefräst, ja. Und lustigerweise, diese Version kostet, ich weiß gar nicht, was die im Preis da aufgenommen, die wollen 4.000 Euro für dieses absolute Software aus dem Jahr 2000 gefühlt haben, um das dann quasi zu programmieren. Also das kann man halt machen und das Witz ist, man muss die Maschine in einen speziellen Modus bringen, dass sie kommuniziert und wenn man einmal auf den Knopf drückt oder es stürzt auch wesentlich ab, also das ist machen. Und dann kommen wir zum Thema, was machen wir denn? Wir haben da noch so ein bisschen was gefunden und ja, also es gibt verschiedene Restriktionen in der Maschine. Also die subventionierte, man kriegt quasi immer, wenn man Rolex zum teureren Preis, da kosten irgendwie 3,50 Euro, normal kosten die 1,50 Euro, nachbestellt, dann kriegt man eine PIN und eine TAN. Also die PIN ist einfach die neue Anzahl der Rohlinge durch 10. Und unten haben sie tatsächlich eine Lookup-Table, also die haben quasi eine Tabelle mit 2000 Werten. Also wenn man diese TAN berechnen will, dann gibt man seine Seriennummer ein, die von 1000 bis 3000 geht, plus die neue Anzahl der Schlüssel und dann muss man in einer Lookup-Table nachgucken und da steht dann ein zweistelliger Wert und den gibt man dann ein. Dann gibt es ein Update von V8 zu V9. Also V8 ist die Vorgängerversion, da ist die einzige Restriktion drin, dass die Dicke dieses Rohlings, den ich da einspannen kann, einfach dünner ist. Da ist eine Begrenzung drin und wenn ich das haben will, dann muss ich glaube, ich habe preislich das Update irgendwie 1500, 1800 Euro, was die für dieses Update haben wollen, also für diesen PIN. Das ist auch relativ einfach, die Seriennummer. Dann guckt man über die Seriennummer quasi in dieser Lookup-Table nach, addiert 1 dazu, ist die PIN. Und die TAN ist dann Seriennummer plus 1000 und guckt in der Lookup-Table nach, was drin steht. Und das gibt man ein. Und dasselbe gibt es unten zwar, wenn man von dieser subventionierten Version quasi auf die unsubventionierte Version, das heißt, man muss nicht, wenn diese Rohlinge, der bucht quasi jedes Mal, wenn ich ein Profil fräse, wird diese Anzahl reduziert. Und wenn das halt weg ist, kann ich halt keine Rohlinge mehr fräsen, dann muss ich halt wieder Rohlinge kaufen zum teuren Preis. Und mittlerweile gibt es die halt auch von anderen Herstellern, die sich wahrscheinlich in China, Fernost oder wo machen lassen. Und da kostet der Rohling halt irgendwie die Hälfte von dem, was der Hersteller haben will. Beziehungsweise, wenn man die subventionierte haben will, machen kann. Und nach 5000 Schlüsseln blockiert die Maschine, dann muss man sie einschicken zur Reinigung oder was, Kalibrierung. Kann man übrigens selber machen. Wir haben auch das Menü gefunden, da muss man zwei Tasten im Eingang drücken. Da kann man übrigens auch die Seriennummer ändern. Also man kann auch... Steht auch schön in, wir haben so ein Dokument gefunden, da stand halt so und so. Ja, und wenn man diese Kalibrierung ausführen will, dann muss man die Maschinennummer bestätigen. Es muss dieselbe sein, die auf dem Typenschild steht. Ansonsten könnte man sie mit den Pfeiltasten auch ändern. Gut, wenn man von einer 2000-Nummer auf eine 1000-Nummer will, muss man 1000-mal drücken, aber theoretisch kann man da auch einfach die Nummer ändern. Wo sind wir mittlerweile? Also da muss man jetzt nochmal gucken, das war aus Zeitgründen, ich bin für ein anderes Projekt quasi, ich bin am Mittwoch zum Easter Hack hier angereist, das wir Donnerstag aufbauen können und ich habe an dem Tag um 2.50 Uhr morgen ein anderes Projekt, was ich quasi gerade mache, freigegeben zum Chinesen und deshalb war das alles nicht mehr so ganz fertig geworden. Also wir müssen jetzt aus dieser Update-Datei, wer Lust hat, kann ich gerne kontaktieren, können wir hier gerne noch angucken, muss man mal das Flash-Datei rausmachen und dass man es dann flashen kann und dann kann man es machen, dann diese Lookup-Table im Prinzip mal aus der Firmware extrahieren. Also wir wissen noch nicht, ob sie in der Firmware steht oder ob sie im EEPROM des Prozessors steht. Lustig, wenn man es dann flasht, was passiert. Ansonsten müssen wir halt die Software patchen, dass der Kram einfach weg ist. Aber wahrscheinlich, wenn wir uns die Software halt mal genauer angucken, dann patchen wir den ganzen Gemist da einfach raus und dann läuft es. Wichtig, wir werden das nicht veröffentlichen, da hängt ein Geschäftsmodell dieser Firma dran. Also das ist hier für unsere drei Maschinen so, die im Chaos rumhauen. Wir haben keinen Vertrag mit dieser Firma, wir werden das nicht veröffentlichen, weil das ins Geschäft mit dieser Firma eingreift. Ich möchte mich da auch nicht rechtlich angreifbar machen oder sonst was. Die verkaufen halt die subventionierten Schlüssel und deshalb werden wir auch keine PIN-Panner lassen. Wer das halt machen will, der soll sich halt selber das Zeug angucken. Das ist einfach für uns, fürs Chaos, das, weil die Maschinen kriegt man mittlerweile, ich habe jetzt gleich so eine für 2.500 gesehen, eBay Kleinanzeigen, die kriegt man relativ preiswert im mittlerweile gebraucht gekauft. Und eine steht, glaube ich, in Berlin rum, eine, glaube ich, in Österreich, noch irgendwo eine. Also mittlerweile kommen diese Maschinen halt relativ günstig auf den Markt. Und da man diese Rohlinge und dieses HSS-Sägeblatt halt auch woanders kaufen kann, muss man sich auch nicht mit der Firma darum ärgern, man kann das beikaufen. Aber klar, wer jetzt die Maschine subventioniert gekauft hat, ist ein schwieriges Thema, möchte ich mich auch nicht angreifbar machen. Deshalb werden wir das aber nicht veröffentlichen. Ne? Also es ist einfach nur zu zeigen, was geht. Ihr habt jetzt auch mal gesehen, so, was diesen Schlüsselrohling, den ich da rumgegeben habe, das ist halt wirklich, das war so die Anfänge, wo wir es einfach gemacht haben. Und im Endeffekt, was wir damals gemacht haben, das hat diese Firma auch gemacht. Die hatte, müssen wir sagen, Anfang der 2000er einfach dieses Geschäftsmodell gesehen. Die bieten lustigerweise auch einen Fotoservice an. Also man kann da ein Foto hinschicken oder sie haben sogenannte Kompetenzcenter. Dann kann man bei der Seite gucken, dann geht man mit seinem Schießanlagenschlüssel hin. Dann haben die für den Baumarktmitarbeiter... Wir haben das damals mal lustigerweise probiert mit dem Schlüssel der Messe Leipzig, haben sie nicht gemacht, kam dann irgendwann eine Mail, aber gesagt, testen wir mal. Da haben die so ein Scan-Automat gebaut, wo der quasi das einscannt, dann gibt es so eine Menüführung und dann kann man quasi, ja, und wenn die sagen, ja, können wir machen, also wie gesagt, jedes System hat nur verschiedene Höhen, also wenn man sich einen normalen Zackenschlüssel anguckt, das ist, weiß ich jetzt zum Beispiel, ein Dom, Cess, Effa, Icon, da gibt es halt, außer bei Econ, das ist schwierig, aber die meisten, mir schicken Leute Fotos und ich fräse die halt nach dem Foto. Ja, wenn man weiß, das ist ein System wie letztens ein, ja, Blinky Lights wollte ich für einen Schlüssel haben. Ah, das ist dieses System, lass mal kurz die Höhen. Ja, das sind die Höhen und dann sagt er, eine Woche später habe ich ihm drei Schlüssel geschickt, passt perfekt. Also das geht halt und deshalb ist das halt machbar. Ne? Gut, ich glaube, ich habe eine Punktlandung 10 Minuten vorher. Wenn jetzt Fragen sind, gerne. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick in diese Welt der Schlüssel und fragt gerne.
Hallo.
Hallo.
Ich wollte mal fragen, wegen den Magneten mit dem wegen den Schlüsseln mit den eingebauten Magneten, hattest du nur Neodym-Eisen-Bohrmagneten probiert oder auch andere?
Ich habe einfach bei AliExpress einfach 100 Stück bestellt für quasi nichts. 1 mm Magneten, 5 mm lang und habe die dann da reingeklebt mit UV-härtenden Kleber, das geht hervorragend.
Okay, weil ich glaube, mit Samarium-Kobalt könnte man das vielleicht lösen, das Problem mit der Temperaturempfindlichkeit.
Ja, also wie gesagt, ich habe den ersten tatsächlich, der war zu lang und halt mit dem Proxom, der Trennscheibe, und dann war die Magnetisierung weg. Und dann habe ich den halt tatsächlich durchgekniffen, habe den reingesetzt und habe den dann ganz vorsichtig mit der Feile runtergefeilt und dann war es kein Problem. Der ist ja extrem klein, der Magnet, also der wird halt auch sofort heiß, ne? Und dann ist die Magnetisierung halt weg, ne? Also. Weitere Fragen? Da oben.
Ein bisschen Sport ist gut, oder? Wir haben uns gefragt, warum nicht normale CNC-Fräsen, die ja wahrscheinlich auch ziemlich günstig sind, oder sogar 3D-Druck mit weiß ich was für Materialien. Ich nehme an, da gibt es gute Gründe dagegen. Was sind sie?
Naja, also im Endeffekt, wir haben damals halt also Hotaro diese Fräse selber gebaut. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage und eine Größenfrage. Und im Endeffekt sind alle Fräsen, also alle kommerziellen Fräsen, auch die normalen Schlüsselkopiefräsen, das sind speziell für Schlüsseldienst gemacht. Du musst überlegen, das Personal, was da sitzt, wenn du dem Linux-CNC oder irgendwie, ich muss da irgendwas eingeben und ich mal teilschreiben, diese Maschinen, also auch gerade die normalen, haben halt alle Daten drin. Also man kann jetzt zum Beispiel hier als Beispiel so einen Schrank, so einen Büroschrank, da steht auf so eine vierstellige Nummer drin. Oder Briefkasten, steht die Nummer auf dem Aufkleber drin. Gebe ich in die Maschine ein, ist diese ganze Datenbank drin. Also diese ganze, was man mal diesen Fräsen halt bezahlt, ist halt diese ganze Datenbankgeschichte. Ja, und deshalb ist das für den Schlüsseldienst viel convenier. Und im Schlüsseldienst, klar, du kannst jede CNC-Fräse im Prinzip, du musst eine Mechanik bauen und dir überlegen, wie ich diesen Rohling einspanne. Der ist ja immer links und rechts eingespannt. Ich schneide ja quasi erst am Schluss quasi die eine Seite mit dem Loch weg, dass der halt nicht vibriert. Ja, aber im Endeffekt, klar, kann man da eine übliche CNC-Fräse nehmen. Das ist gar kein Thema. Diese 3KS-Schlüssel, der Vortrag, der ist auch verlinkt. Ich muss die Folie noch hochladen. Kann man auch, der heißt Hochsicherheitsgeneralschlüssel Marke Eigenbau. Diese 3KS-Schlüssel, wo auch der Schlüssel rumgegangen ist, der mit diesen Bahnen, der ist ja quasi auf einer China-CNC-Fräse vom Münchner CCC damals gemacht worden.
Noch eine Nachfrage zu dieser, ob man das nicht mit einer generischen CNC-Fräse machen kann. Was muss man denn da mechanisch für Toleranzen hinkriegen, damit ein Schlüssel am Ende funktioniert und nicht blockiert?
Naja, also man muss überlegen, also wenn man jetzt mal, so die, jetzt mal von den Zacken angeht, sind die normalen Stufenbrünge 0,5 mm. Ein Zehntel geht meistens. Ne? Genauso beim Profil, der Trick ist, was die machen, die Toleranz von diesen, also man hat das Konstrukt ja gerade gesehen, die machen das einfach einen Tick dünner. Also die sparen, die versuchen nicht diesen Schlüssel möglichst annähernd zu machen, die machen von vornherein, man kann sogar in den Menü auch sagen, den Schlüssel ein bisschen dicker und dünner machen, um das anzupassen. Also ich vermute mal, also gerade wenn man diese EC-Entry sieht, da ist man mit Sicherheit bei einem Zehntel locker. Und der Trick ist, deshalb ist das mit diesen Schlüsseln auch so, die sind bei weitem nicht so stabil, also es passiert mir schon mal, dass ich, wenn ich den zum Beispiel ich habe den in meiner Silka Futura eingespannt und die fräst halt relativ schnell drüber und dann ist das einfach quer abgerissen, weil das zu dünn war. Und dann habe ich den ganz vorsichtig mit der Handkopierfräse gemacht. Also das, ja, Toleranzen sind generell bei den Schlössern relativ groß und umso billiger das Schloss ist, umso sloppy ist da. Also wir haben Iseo-Schlüssel, das ist ein günstiger italienischer Hersteller, da haben wir eine komplette Höhe daneben gefräst, Schloss hat trotzdem gepasst, haben wir nicht mehr gemerkt.
Vielen Dank erstmal für den Vortrag. Hast du dir auch schon mal magnetische Systeme angeguckt, sowas wie EVVA MCS?
Das ist schon mehreren angeguckt worden. Da oben sitzen auch die vom Münchner CC direkt hinter dir. Das ist schon länger mal angeguckt worden. Damals ist das mit achteckigen Magneten unterschiedlich beidseitig gemacht worden und mir hat auch schon jemand anderes berichtet aus Österreich. Die haben da einfach so Stabmagneten schräg eingebohrt. Also das ist immer noch ein gutes System, aber es ist jetzt nicht unmöglich zu kopieren. Es gibt halt 8 verschiedene Rotationsmöglichkeiten. Man muss nur eine Lösung finden. Damals war die Idee, wir machen uns achteckige Magnete, die halb so dick sind. Presst die ein, weil FA behauptet, ja, das kann man nur mit ganz speziellen Maschinen machen, wir nehmen einfach 2 Magnete. Also das Verschlusselement muss in die richtige Position bewegt werden. Wie man das macht, Das ist natürlich eine andere Frage. Beim Picken mache ich ja auch nichts anderes. Ich bewege ja auch die verschlüsselten Elemente in die richtige Richtung. Das geht auch auf. Vielleicht gibst du mal das Mikrofon hoch. Ja, aber kannst du doch. Wir haben noch 5 Minuten, das passt.
Unsere damals völlig innovative und, soweit wir wissen, erste Kopierung von MCS-Schlüsseln hat eine sehr dreiste Organisation namens Stasi durch Reisen in die Vergangenheit 20 Jahre vorher selber verwendet, aber die haben die Magnete einfach gesammelt aus Schlüsseln aus dem Westen. Also sprich, die haben Schlüssel gekauft, haben die zerlegt, haben durch die Pillen sortiert und haben die dann als Bausatz benutzt.
Ja, es gibt ja 8 verschiedene Verdrehmöglichkeiten dieser Magneten und den kann ich dann 8-mal verschieden einbauen, also 8-mal 8 verschiedene Propositionen. Und wenn die alle Magneten haben, die aufbewahrt, gibt es, ich weiß nicht, ob der Vortrag noch irgendwo zu finden ist damals über diese Stasi-Geschichten, aber das war damals tatsächlich der Fall. Da ist noch eine Frage. Da kommt der liebe Harald.
Habt ihr mal versucht, die Schlüsselrohlinge nachzugießen?
Es gibt Abgussverfahren, zwar aus so einem Weißmetall. Also das ist tatsächlich, gibt es fertige Sets sogar zu kaufen. Die nehmen so ein Zahnarzt-Silikon für die Form. Das haben wir auch mal, auf, ich glaube, auf dem Elfercamp hatte mal jemand was mit. Das gibt's, ja, das ist tatsächlich eine Geheimdienstmethode. Und da gibt es wieder so Abgießmethoden. Solange kein bewegliches Element drin ist, funktioniert das tatsächlich und relativ gut. Also meine Zahnprothesen werden ja auch so abgeformt und passen eigentlich relativ gut. Also die Schlüssel, das geht also auch gerade von den Genauigkeiten, Abgießen von Schlüsseln. Und das gießt man tatsächlich, macht man das mit einem Teelicht warm, weil es einen sehr niedrigen Schmelzpunkt hat. Das kann man vor Ort und kann man Schlüssel kopieren. Das geht. Bekannte Methode. Der Nicodac hatte sogar irgendwo einen 3D gedruckten, das ist für einen Test. Das geht auch mittlerweile aus ganz normalem Filamentdruck.
Vielen, vielen Dank. RFK.
Ja, gerne.